müssen Sie auch mich noch aushalten. Aber Sie werden es überstehen. Ich dachte mir, dass wir an den Morgenstunden die etwas schwierigeren Themen nehmen. Ich habe kürzlich in einer englischen Auslegung gelesen, die mir Bruder Robert Schad nach seinem Tode hinterlassen hat, neben einer ganzen Reihe anderer Publikationen aus dem Moody Verlag, eine Auslegung über das zweite Buch Mose. Und wie es seine temperamentvolle Art war, hat er dort manche Stellen, die ihm besonders wichtig waren, dick unterstrichen oder am Rande mit Bemerkungen versehen und mit Ausrufezeichen. Da war dann eine Stelle dabei: Wenn du einen Dienst tust, dann gedenke, du tust ihn im Angesicht des dreimal heiligen Gottes. Und in dieser Gesinnung will ich versuchen, ihnen zu dienen. Ich möchte heute Morgen sprechen über das geistgehauchte Wort Gottes. Zunächst eine Geschichte, die so hätte geschehen können. Ich weiß nicht, ob sie wirklich geschehen ist. Da ist also ein Missionar, der im Zug fährt, und plötzlich steigt ein orthodoxer Jude zu, der erkennbar ist an seiner Kleidung. Und der Missionar möchte ihm gerne ein Zeugnis geben von Jesus, dem Messias. Vielleicht hat er begonnen mit Jesajas 53. Und er ist etwas übereifrig dabei, und während er so blättert, fällt ihm die Bibel zu Boden. Und alles, was darin ist, die Zettel und Kalenderzettel und Bilder, alles wird aufgeblättert und liegt am Boden im Staub. Da sagt der Jude zu ihm: Ich hätte Ihnen wohl zugehört, werter Herr, aber wenn Sie so mit Ihrer Bibel umgehen, dann schweigen Sie bitte. Und das zeigt etwas von der großen Ehrfurcht, die auch rein formal gläubige, orthodoxe Juden vor dem Worte Gottes haben. Jedes Mal, wenn sie das Wort Gottes lesen, reinigen sie sich die Hände in kultischer Reinigung oder küssen die Bibel, die Buchrolle oder das Buch. Sie werden sagen, das ist ja nur ein äußerliches Tun. Ganz gewiss. Aber daran kann man etwas erkennen. Es ist heute eine Feindschaft aller Orten und in allen Kirchen und Gemeinden entbrannt gegen alle die, die allem glauben, was geschrieben ist, vom ersten bis zum letzten Buchstabe dessen, was wir Bibel nennen. Da möchte ich Ihnen gleich sagen, der erste Buchstabe ist ein B, Bereshit, das hebräische Bet, und der letzte Buchstabe ist ein Nun, im Hebräischen ein Nun, im Deutschen ein N. Und es gibt nur ein einziges Wort im Hebräischen, das aus diesen beiden Buchstaben besteht, Ben, der Sohn. Und das ist wirklich das Zeugnis des Wortes Gottes vom ersten bis zum letzten Buchstaben vom Sohne Gottes. Der Herr Jesus hat es selbst gesagt im Johannesevangelium: Die Schriften sind es, die von mir Zeugnis geben. Es läuft heute ein Sturmangriff des Feindes gegen das Wort Gottes, je näher wir der Wiederkunft Jesu Christi kommen. Und er möchte auf diese Weise Bastionen, Festungen, Brückenköpfe in die Gemeinde des lebendigen Gottes hineinbauen, die ja selbst eigentlich ein Brückenkopf des Heiligen Geistes sein sollte in dieser gefallenen, finsteren, dunklen Welt. Und Paulus kennt nur ein Rezept, solche Festungen zu zerstören, durch geistliche Waffen zur Rechten und zur Linken, also gegenüber einer Scheinfrömmigkeit, etwa einer gesetzlichen Frömmigkeit, und gegenüber der Gesetzlosigkeit. Und dann fügt er hinzu: Ich kann dies am besten dadurch tun, dass ich einen jeden Gedanken, der sich erheben will gegen die Höhe der Erkenntnis Gottes, in Kriegsgefangenschaft führe unter den Gehorsam des Christus. So heißt es wörtlich, dieser große Mann, der wahrlich eine Leuchte Israels, ein Rabbi Israels oder ein Philosoph Griechenlands hätte werden können, hatte auch hochfliegende Gedanken, fromme und unfromme Ideologien. Aber er hat sie gefangen genommen unter den Gehorsam Christi und unter den Gehorsam gegenüber dem geschriebenen Wort Gottes und hat auf diese Weise die geistlichen Waffen gebraucht und Festungen des Feindes zerstört. Auch in unserer Zeit gibt es kein anderes Verfahren, als in aller Entschlossenheit das Schwert Gottes zu ergreifen im Nahkampf gegen die finsteren Mächte, welches ist das Wort Gottes. Ich lese Ihnen zum Thema die bekannteste Stelle aus 2. Timotheus 3, Vers 13 bis 17. Vielleicht ab Vers 12. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christo Jesu werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen Fortschritte machen. Oh, welch gewaltige Fortschritte gibt es heute. Nicht nur in der Gesetzlosigkeit und Sünde, sondern auch in der Gaukelei und Zauberei, in der Faszination und im Einkauf von Menschen, die im Bösen Fortschritte machen, indem sie verführen und selbst verführt werden. Du aber, und hier ist der Gottesmensch angeredet, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Die Heiligen Schriften, das waren damals die Schriften des Alten Testamentes. Das sollten Sie wissen, die Bibel Jesu und seiner Apostel waren die Schriften des Alten Testamentes. Die Evangelien und die Apostelbriefe, Apostelgeschichte und das prophetische Buch der Offenbarung wurden erst hernach hinzugefügt. Und das sagt nun Paulus dem Timotheus, zu Deutsch, dem, der Gott fürchtet, du kennst von Säuglingszeit an die heiligen Schriften. So heißt es eigentlich, auch wenn es keiner gewagt hat zu übersetzen. Das war ja die Pflicht einer jüdischen Mutter, und Timotheus hatte eine jüdische Mutter, die Kindlein einzuweisen in die Geschichte Israels, in die Gebete Israels und in die Schriften. Wir können hier aber auch an die geistliche Säuglingszeit denken. Der Apostel Petrus spricht einmal von neugeborenen Kindlein, die Fortschritte machen sollen in ihrem Wachstum, indem sie sich ernähren lassen durch die wortgemäße Milch, die unverfälschte Milch des Evangeliums. Also nicht die vernünftige Milch, das dürfen Sie sich ausstreichen. Logikos heißt die wortgemäße Milch des Evangeliums. Also auch da, von Kind auf kennst du die heiligen Schriften. Diese sind vermögend, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist oder der durch Christus Jesus dargereicht wird. Alle Schrift oder die gesamte Geschriebene ist von Gott eingegeben. Theopneustos, das griechische Wort, kann heißen von Gott eingehaucht oder von Gottes Geist eingehaucht. Wir denken hier an Adam, der aus einem Tonklumpen von Gott geformt worden ist und dem dann der lebendige Gott in seine Nase den Odem des Lebens einhauchte, sodass er zu einer lebendigen Seele wurde. Und so sind auch die Buchstaben und Wörter und Sätze und Kapitel und Schriften der Bibel eigentlich Tonmaterial, tote Materie, aber belebt und von Gottes Geist lebendig gemacht, eingehaucht von Gottes Geist. Das ist die umfassendste Aussage über das, was wir die Inspiration der Heiligen Schriften nennen. Die ganze Geschriebene, ohne Ausnahme, ist von Gottes Geist eingegeben oder eingehaucht oder durchweht. Und sie ist Nütze zur Lehre. Da machen wir gleich einmal Halt. Da steht nicht da, die Schriften des Alten Testamentes könnt ihr auch einmal lesen, wenn ihr nichts anderes zu tun habt. Sie werden euch auch gelegentlich einmal etwas abwerfen für euren inneren Menschen. Sondern die Schriften auch des Alten Testamentes sind nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Gottesmensch vollkommen sei, zu jedem guten Werke voll ausgerüstet. Wenn wir also die Gemeinde Gottes berauben, auch der Schriften des Alten Testamentes, und wenn wir sie lediglich auf einige wenige Schriften des Neuen Testamentes verpflichten, dann berauben wir die Gottesmenschen ihrer Vollausrüstung. Zu dieser Vollausrüstung des Mannes oder des Menschen Gottes gehören alle von Gott eingegebenen Schriften. Das sagt mir dieses Wort. Dann sind wir zu jedem guten Werk, das Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, völlig ausgerüstet. Dazu möchte ich eine Parallele lesen aus Römer 15. Zunächst einmal Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, das heißt alles, was in der Vergangenheit geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also durch das Ausharren und den Trost, die Ermunterung, die uns durch die Schriften dargeboten werden, sollen wir eine begründete Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Und dann in Ergänzung noch Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und da haben wir, wenn wir diese beiden Aussagen verbinden, die beiden tragenden Elemente des Wortes Gottes. Einmal den Geist Gottes und das Wort Gottes. Denn der Geist Gottes und das Wort Gottes kooperieren, das heißt, sie arbeiten aufs Engste und Innigste zusammen. Der Heilige Geist arbeitet immer nur durch das Wort, das er gegeben hat. Und wir wüssten nichts von Jesus, wenn wir nicht das Wort Gottes hätten. Keiner betrüge sich selbst. Auch unsere schwammigen religiösen Erlebnisse würden uns ein völlig verzerrtes Bild von Gott und von Jesus Christus geben, hätten wir nicht das Muster gesunder Worte und das Bild, das der Heilige Geist in heiligen Schriften gegeben hat. Wort und Geist. Der Heilige Geist arbeitet immer durch das Wort und in dem Wort und er führt niemals über das Wort hinaus. Deshalb empfiehlt der Apostel Paulus einmal, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben steht. Wir wollen ja gerne vermeintliches Neuland erforschen. weiße Flecken auf der Landkarte füllen, wo wir meinen, da ist die Offenbarung nicht genügend. Nein, das sollten wir nicht tun. Nicht hinausdenken über das, was geschrieben steht. Und das Wort Gottes, das ist das Material, das der Heilige Geist benutzt, das er uns lebendig macht. Er macht uns lebendig durch die Wiedergeburt zum Verständnis des Wortes und er macht das Wort Gottes lebendig, damit es unseren Geist und unsere Seele erleuchte. Wort und Geist, so hieß einmal der Vorläufer der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit und ich bin sogar der Meinung, das war ein besserer Titel. Ich möchte dazu aus dem Testament des Königs David einige Verse lesen. Das ist ja immer eine solche Sache, wenn man ein Testament machen muss. Und da hat der König David eine Präambel, einen Vorsatz. Und das wollen wir einmal lesen in 2. Samuel 23, Vers 1 bis 4. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist Jahwes hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Da haben wir wieder Geist und Wort, man könnte auch sagen, weil der Geist Jahwes durch mich geredet hat, war dann auch sein Wort auf meiner Zunge und ich durfte es oftmals niederschreiben. Was sind das doch für wunderbare prophetische Psalmen, die uns dieser König hinterlassen hat. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels zu mir geredet. Und das war der Christus. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, von ihrem Glanze nach dem Regen sproßt das Grün aus der Erde. Ach, wie wunderbar ist das, was der König David einmal erlebt hat, als er am frühen Morgen aus seinem Palaste herausging, auf seine Terrasse trat, wie er es erlebt hat, wie der Sonnenball emporstieg und wie dann der Tau sich auf den Gräsern und Pflanzen niedergelegt hatte und wie das Grün neu belebt durch diesen Tau und durch das Licht der Sonne emporspross. Und so wird der Messias sein, sagt er, bei seiner Wiederkunft, wenn er wie die Sonne aufstrahlen wird mit Heilung in ihren Flügeln. Und wenn der große Tag seines messianischen Reiches beginnen wird. Also auch hier, Testament eines geistgesalbten Königs, Wort und Geist, in einer heiligen Kooperation, Zusammenarbeit. Und da möchten wir gleich einmal Folgendes sagen. Die göttliche Offenbarung ist nur durch Worte und durch Buchstaben mitteilbar. Und ihre Inhalte sind davon abhängig. Wir dürfen also das Wort im Einzelnen und die präzise Betrachtung der Aussagen des Wortes Gottes keineswegs vernachlässigen. Etwa nach der Devise, die heute vielfach ausgegeben wird, es käme nur auf die religiösen Empfindungen an. Es käme nur darauf an, dass durch das gelegentliche Lesen einer Losung oder eines Wortes in uns eine Stimmung ausgelöst würde. Das ist ein falscher Pietismus, wenn ich sage, Hauptsache es hat mir etwas zu sagen. Der Jude geht anders an die Bibel heran, selbst wenn er ein Geschlechtsregister lesen muss. Da sagt er, ehe er es liest, ich danke dir, König der Welt, dass du mich gewürdigt hast, deines Wortes, deiner Lehre teilhaftig zu sein. Also nicht ich meiner mir mich. Und es kommt auch nicht nur auf Kernsprüche an und auf religiöse Hauptinhalte. Und das andere, so sagen uns wenig gelehrte Theologen, das seien dann Mythen und das könnte man gerne vergessen. Nein, so ist es nicht. Aber dann wird uns etwas entgegengehalten. Und da führt man immer wieder das Wort heran aus 2. Korinther 3, Vers 6, wo der Apostel Paulus sagt, Gott hat uns tüchtig gemacht zu Diakonen des neuen Bundes, zu Dienern eines neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe derer, die die Inspiration des Wortes Gottes festhalten und lehren, tötet. Der Geist aber derer, die das Wort Gottes auslegen, etwa in der Theologie, macht lebendig. Da möchte ich Ihnen sagen, in diesem Wort des Paulus, das ich auf eine falsche Weise ergänzt habe, ist überhaupt nicht die Rede von der Inspiration, von der Eingebung des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist. Sondern hier ist die Rede vom Dienst des Todes, der von Gott mit Buchstaben in Steine eingegraben worden ist, mit Gottes eigenem Finger, wohlbemerkt. Und das ist ein Dienst des Todes. Das wollen wir auch hören, dass das Gesetz eine solche Diakonie Gottes auszuführen hat. Warum denn? Das Gesetz als der Pädagoge auf Christus hin muss uns zunächst einmal von der Sünde überführen und von der göttlichen Gerechtigkeit und muss dann das Todesurteil über uns sprechen, ehe uns der Heilige Geist überhaupt lebendig machen kann. Und deshalb knüpft der Heilige Geist daran an. Auch er überführt allerdings dann in einer wesenhafteren Weise von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ja, wir müssen sterben, es geht durch den Tod hindurch, ins Leben, in das neue Leben der Wiedergeburt, geschenkt durch den Heiligen Geist. Und so wollen wir es noch einmal hören und richtig hören. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Diakonen eines neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, der Geist aber, der Geist des lebendigen Gottes, macht lebendig. In der Wiedergeburt, die wir hoffentlich alle erfahren haben, und wenn das nicht so ist, dann lädt uns der Herr Jesus Christus auch in dieser Stunde ein, dass wir uns danach ausstrecken, das neue Leben zu erhalten aus dem Geiste, den Geist des lebendigen Gottes. Geist und Wort arbeiten aufs Engste zusammen. Dazu lese ich noch Jesajas 34, Vers 16 bis 17. Forschet nach im Buche Jahwes und leset. Es fehlt nicht eines von diesen. Keines vermisst das andere in der Erfüllung. Denn mein Mund, er hat es geboten, und sein Geist, er hat sie zusammengebracht, nämlich die Aussagen und die Schriften dessen, was wir die Bibel nennen, und er selbst hat ihnen das losgeworfen. Und seine Hand hat es ihnen zugeteilt mit der Messschnur. Ewiglich werden sie es besitzen, von Generation zu Generation darin wohnen im Lande. Denn mein Mund, er hat es geboten, sein Geist, er hat es zusammengebracht. Und so sind die Worte der Offenbarung die Medien der Offenbarung. Viele Christen leben heute von den Medien, die da heißen Zeitung, Fernsehen, Internet. Und dann werden sie betrogen und belogen, auch über das, was in Israel vor sich geht. Glauben Sie ja nicht diesen ganzen Schwindel von Leuten, die keine Ahnung haben von der Geschichte Israels in neuerer Zeit und von dem, was wirklich geschieht. Das sollten wir uns als Christen einmal die Schriften zulegen, die von gläubigen Menschen aus Israel gegeben sind. Da gibt es ja gläubige Korrespondenten und Brüder, die im Lande wohnen oder die dem Volke Israel dienen und die genauestens die Dinge kennen, die dort geschehen. Die Worte Gottes in der Heiligen Schrift sind die Medien der Offenbarung für den, der wirklich aus Gottes Geist lebt. Jesajas 34 haben wir gelesen. Und da möchte ich nur noch eins sagen. Das hebräische Wort für das Wort Hadabar hat drei Buchstaben. Dalet, die Türe. Bet, das Haus. Rech oder Rosh, das Haupt. Das Wort Gottes, Davar, ist wirklich die Türe zum Hause des Hauptes. Und die Gemeinde ist ja die Behausung des lebendigen Gottes, die Behausung des Geistes. Nun wollen wir kurz etwas hören dazu, wie Gott zu diesen Worten der Offenbarung Stellung nimmt. Bei Moses heißt es: Ich will meine Worte in seinen Mund geben. Und deshalb konnte von ihm gesagt werden, die Worte Jahwes redet er. Oder bei den Propheten. Ihnen wurden die Worte Jahwes in den Mund gelegt, sodass sie sagen konnten, Neum Yahweh, Ausspruch des Herrn. Denken wir an Jesajas, der dort im Tempel die Herrlichkeit Jesu Christi schaute, so deutet es der Evangelist Johannes, und der erschüttert zusammengebrochen ist und gesagt hat, wehe mir, ich vergehe, bin ungeeignet zu deinem Dienst, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen und wohne in einem Volke von unreinen Lippen und Taten. Wenn in früheren Zeiten ein Lehrer, ich war ja Lehrer, aber das habe ich nicht mehr erlebt, einmal hörte, wie ein Kind ein böses und schändliches Wort gebrauchte, dann hat er es nach vorne geholt zum Spülstein und hat den Mund mit Seife ausgewaschen und hat gesagt, so, jetzt bist du wieder sauber, jetzt kannst du wieder was Vernünftiges reden. Das hat Gott nicht getan mit Jesajas, sondern da nahm einer der Seraphim, einer der Engel, eine glühende Kohle vom himmlischen Rauchaltar, vom Rauchaltar der Anbetung und berührte damit die Zunge des Jesajas und sagte, hiermit sind deine Lippen verbrannt? Nein, hiermit sind deine Lippen gereinigt. Deine Sprachwerkzeuge abgesondert, geheiligt, gereinigt, Träger der Offenbarung zu sein. Sodass es dann später von diesen Propheten heißen kann, in einem der Petrusbriefe, niemals wurde prophetisches Wort aus dem Willen und der Absicht von Menschen hervorgebracht. Niemals. Sondern heilige, zu diesem Dienst abgesonderte Männer haben geredet, angetrieben und getragen vom Heiligen Geist. Es gibt keine Aussage, die deutlicher und kräftiger von der Inspiration der prophetischen Schriften spricht. Oder denken wir an Jesus. Bei der Versuchung in der Wüste hat er dem Satan entgegengehalten, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und das gilt nicht nur von ihm, dem letzten Adam, dem Menschensohn und Weltvollender, sondern das gilt von einem jeden Gottesmenschen, dass er von einem jeden Wort lebt, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist und das uns dargereicht wird in den heiligen Schriften des Alten und des Neuen Testamentes. Es kommt wirklich auch auf die Träger der Offenbarung an, auf die Medien der Offenbarung, auf die Worte und Buchstaben, die die Aussagen Gottes gebildet haben. Paulus hat einmal gesagt, er arbeite nicht mit philosophischer Redeweisheit. Da sagt man immer, das war dann so, wenn Paulus in den Gemeinden gedient hat, sind sie alle eingeschlafen, so langweilig war das. Nein, das hat das nicht zu bedeuten. Sondern philosophische Redeweisheit der Redner Griechenlands bestand darin, dass diese Männer aus Schwarz-Weiß machen konnten und aus Weiß-Schwarz. Und dass, wenn man sie anhörte, man zum Schluss nicht mehr wusste, ob man Männlein oder Weiblein war. Das waren die Rhetoriker Griechenlands. So hat Paulus nicht gearbeitet, sondern er hat geistliche Tatbestände mitgeteilt mit geistlichen Mitteln und Methoden. Und dann sagt er sogar, mit Worten gelehrt vom Heiligen Geist. Aber ich möchte diese Stelle doch einmal wörtlich vorlesen. 1. Korinther 2, Vers 12 bis 13. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen. Also nicht verschweigen. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir geistliche Tatbestände mitteilen durch geistliche Mittel oder Methoden. Denn der seelische Mensch nimmt sowieso nicht an, was des Geistes Gottes ist. Also auf den sollten wir keine Rücksicht nehmen. Das ist doch eine hervorragende Aussage, dass er die Tatbestände Gottes und des Heiligen Geistes, die Tatbestände der Offenbarung weitergab, mit Worten gelehrt vom Heiligen Geist. Das geht so weit, dass wir im Neuen Testament griechische Wörter finden, die so in der griechischen Sprache des Alltags niemals gebraucht worden sind. Zum Beispiel das vorhin verwendete Wort logikos, vernünftig, wird es immer übersetzt. Was von logos, dem Worte, abgeleitet ist, wortgemäß, dass wir unseren Leib Gott darstellen sollten als ein heiliges und lebendiges Schlachtopfer, welches sei unser vernünftiger Gottesdienst, das ist doch ganz und gar nicht vernünftig. Vernünftig ist es, wenn wir unser Leben in Saus und Braus genießen. Nein, aber das ist ein wortgemäßer Gottesdienst. Und so hörten wir, dass auch die Säuglinge im Glauben ernährt werden sollen durch die lautere, unverfälschte, wortgemäße Milch des Evangeliums. Zu diesen Worten der Offenbarung, zu diesen Offenbarungsträgern, gehören nun allerdings auch die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus, die wir zum Beispiel in den Evangelien finden und die dann vollendet worden sind durch die Botschaft des erhöhten Christus, die er durch seine Apostel gegeben hat und sonderlich durch den Wortvollender, den Apostel Paulus. Aber das ist die Basis. 1. Timotheus 6, Vers 3 bis 5. Dieses lehre und ermahne, wenn jemand anders lehrt oder wenn jemand Fremdartiges lehrt und nicht entschlossen beitritt den gesunden Worten, die unseres Herrn Jesus Christus sind. Und der Lehre, die nach der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen wie ein Luftballon oder wie eine Seifenblase und weiß überhaupt nichts, sondern er ist krank an Streitfragen und Wortgezänken, aus welchen entsteht Neid, Hader, Lästerungen, böse Verdächtigungen, beständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung zerrüttet sind und von der Wahrheit entblößt sind, und so weiter. Das ist ein hartes Wort. Die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus bilden die Basis für die gesunde Lehre, die dann durch die Apostel weiter fortgesetzt worden ist. Und dies wiederum bildet die Basis für einen gesunden Glauben und für gesunde Gemeinden. Karl Geyer hat hierzu einmal geschrieben: Jede Missachtung oder Verachtung irgendeiner Aufgabe des Herrn oder auch die Vernachlässigung und das sich nicht befassen mit seinem Wirken und seinen Betätigungen auf Erden hat unberechenbaren Schaden zur Folge. Also die Evangelien, und zwar allesamt und nicht nur das sogenannte Gemeindeevangelium des Johannes. Und in dieser Beziehung gilt es wirklich, halte fest das Muster gesunder Worte, das Musterbild gesunder Worte. Sehen Sie, man kann Beispiele gebrauchen, das habe ich ja auch getan und tue es immer wieder, etwa von dem Herrn Juden und dem Missionar. Aber wenn es um die Lehre geht, sollten wir wirklich die Wortbildungen der Offenbarung gebrauchen, denn sonst entsteht Verwirrung und Gezänk. Da sollten wir keine Begriffe einführen, die so im Wort Gottes überhaupt nicht zu finden sind. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Nein, es geht wirklich darum, dass wir ein solches Musterbild gesunder Worte haben, die die Grundlage für eine gesunde Lehre bilden. Ich möchte hier vielleicht auch noch aus dem Alten Testament ein Beispiel geben. 1. Chroniker 28 haben wir ein schönes Beispiel. Da haben wir zunächst Vers 2. Und der König David erhob sich auf seine Füße und sprach: Höret mich, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte in meinem Herzen, ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes Jahwes und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Er hatte also gute Motive. Man sagt ja heute manchmal, wenn die jungen Leute mit einer Popband in der Gemeinde auftreten oder gar beim Herrenmahl, oder wenn sie eine Pantomime abziehen im Gemeindegottesdienst, sie meinen es doch so gut und sie wollen ja auch nur Jesus dienen. Gute Motive. Dann aber lesen wir Vers 12. Dabei ist es nicht geblieben. Und das Muster von allem, was durch den Geist Gottes in ihm war, wurde ihm gezeigt. Vers 11 heißt es: Und David gab seinem Sohne Salomo das Muster der Halle des Tempels und seiner Häuser und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner inneren Gemächer und des Hauses des Sühnedeckels und das Muster von allem, was durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes in ihm war, betreffs der Höfe des Hauses Jahwes und aller Zellen ringsum. Ja, das ist schon eine Weiterführung. Nicht nur gute Motive, sondern auch die Bestätigung durch den Heiligen Geist. Aber das hat Gott offensichtlich nicht genügt. Denn in Vers 19 heißt es dann fernerhin, 1. Chroniker 28, 19, über dieses alles, über alle Werke des Musters, sprach David, hat er mich durch Schrift unterwiesen, dadurch, dass die Hand Gottes auf mir war. Das ist dann auch wieder das Wort Gottes. Also Herzensbewegung, geleitet und gelenkt vom Heiligen Geist, bestätigt durch das geschriebene Wort des lebendigen Gottes. So wie es in 1. Thessalonicher 2,13 geschrieben steht, als ihr das Wort der Kunde Gottes empfinget, nahmet ihr es nicht auf als Menschenwort, sondern wie es der Wirklichkeit entspricht, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirksam ist. Und nun wollen wir in dieser Sache den Kronzeugen hören, den wahrhaftigen und guten Zeugen, den Ursprung aller Kreatur, Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir lesen dazu aus Matthäus 5, Vers 17 und 18. Meinet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Oder aber in der ganzen Fülle darzustellen. Und nun kommt ein Eidschwur Jesu. Immer wenn Sie in Ihren Übersetzungen das Wort wahrlich lesen oder wahrlich, wahrlich oder Amen, Amen, dann ist das eine Eidschwurformel, mit der Gott seine Verheißungen beschwört. Wahrlich oder Amen, ich sage euch, so lange bis der Himmel und die Erde vergehen werden. Meine Frage ist, sind die Himmel schon vergangen? Ist die Erde schon vergangen? Nein, noch nicht. Das dauert also noch eine Weile. So lange, bis der Himmel und die Erde vergehen werden, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis das alles geschehen ist, bis das alles realisiert ist, bis das alles Heilsgeschichte geworden ist. Kein Jota. Das Jota ist der kleinste hebräische Buchstabe, fast wie ein Punkt, und bedeutet die Schwurhand. Ja, hier wird geschworen. Das ist die Schwurhand Gottes, der bei sich selbst und bei seinem hochheiligen Namen und bei seinem allerheiligsten Wesen sein Wort und seine Verheißungen beschwört, weil er weiß, dass wir voller Unglauben und Misstrauen ihm und seinem Wort gegenüberstehen und allerlei Ausflüchte ersinnen, damit wir um das Wort herumkommen. Das Jota, und dann geht es noch weiter, die Strichlein, das sind die sogenannten Ta'anim, das sind kleine Verzierungen auf gewissen hebräischen Buchstaben, Krönchen, von denen bis heute noch nicht einmal der orthodoxe Jude weiß, was sie zu bedeuten haben. Also eine Geheimschrift Gottes zusätzlicher Art. Von denen sagt Jesus auch, das darf auch nicht vergehen. Das muss jedes Mal bei der Abschrift einer hebräischen Buchrolle mitgeschrieben werden. Ebenso, wenn ein Buchstabe kleiner geschrieben wird oder größer geschrieben wird, es darf nicht vergehen, es muss alles erfüllt werden. Da verschlägt es auch uns, die wir an die sogenannte Verbalinspiration glauben, den Atem. Bei dem, was Jesus hier sagt. Und deshalb, wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Königtum der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Königtum der Himmel. Bis hierhin, da möchte ich noch etwas hinzufügen. Das Gesetz Gottes, und das sind vornehmlich die Bücher der Tora, die fünf Bücher Moses, ist zwar für die Gemeinde der Erstgeborenen formal außer Kraft gesetzt. Jedenfalls, was bestimmte Dinge der kultischen Vollzüge anbetrifft. Aber es ist nach wie vor Gottes voll inspiriertes Wort und prophetisch inhaltlich vollgültig. Wir brauchen hier nur an den Hebräerbrief zu denken. Was wird doch dort aus den prophetischen Schattenbildern des Gesetzes alles an Erkenntnis hervorgeholt? Und dann sagt der Schreiber dieses Briefes, ich nehme nach wie vor an, dass es Paulus war, aus bestimmten Gründen, die ich hier nicht näher darlegen kann, dann sagt er, was ich euch sagen konnte und euch in Kürze geschrieben habe, das war lediglich Säuglingsernährung, Milch. Mehr konnte ich euch noch nicht sagen aus den Schriften des Alten Testamentes, denn ihr seid noch nicht Erwachsene, ihr könnt noch kein Brot vertragen, ihr braucht immer noch Milch. Ja bitte, dann gehen Sie einmal hin und lesen Sie den Hebräerbrief oder legen Sie ihn für die Gemeinde Gottes aus. Dann werden Sie sehen, was Milch ist. Ja, weiterhin prophetisch gültig. Und deshalb hat der Apostel Paulus in Römer 7, 22 gesagt, ich habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes, an dem inwendigen Menschen. Aber leider ist es so, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich hasse, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem Leibe dieses Todes? Und dann kommt das große Wort Gnade. Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Ich muss mich leider kurz fassen. Die Stunde eilt dem Ende entgegen. Aber es wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr ein Buch von mir erscheinen über dieses Thema und auch über den Zugang zum Verständnis des Wortes Gottes. Da werden Sie dann alle Einzelheiten finden. Nun gibt es scheinbare theologische Gegengründe gegen die volle göttliche Inspiration des Wortes Gottes, so dass man zum Beispiel sagt, vieles von dem, was gesagt wird, auch in den apostolischen Schriften, sei zeitbedingt und sei heute in unseren modernen Zeiten anders zu deuten. Bis zur Frauenfrage und zur Homosexualität und zur Unterordnung und so weiter und so fort. Dem Dienst der Knechte, der Untergeordneten gegenüber ihren Herren. Das ist natürlich die Folge, wenn man nicht glaubt, dass Gottes Wort von ihm selbst und von seinem Heiligen Geist eingegeben ist. Oder man gebraucht die Formel, wir glauben an Jesus und nicht an die Bibel. Hört sich gut an. Das klingt sehr fromm. Aber zeigen Sie mir doch einmal den Jesus, der Ihnen irgendwo vermittelt wird als nur im Worte Gottes. Ein Bild Jesu Christi finden wir nur dort. Dieses Musterbild, dieses wunderbare Bild von dem Herrn. Wenn ein Bildhauer eine Figur gehauen hat, etwa der berühmte Bildhauer Rodin, und Fotografen haben sich bemüht, dieses Bild abzulichten, dann sind sie herumgegangen um das Bildnis und haben es von allen nur denkbaren Seiten aufgenommen und erst die Summe dieser Fotos hat dann das volle Bild des Kunstwerkes ergeben. Und so haben wir 4 solcher Schnappschüsse vom Bilde Jesu und von seiner Herrlichkeit auf Erden. Das sind die 4 Evangelien, die uns jeweils Jesus in einer etwas anderen Beleuchtung und von einer etwas anderen Seite aus zeigen. Und erst die Summe ergibt das vollständige Bild. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Es gibt ja noch viele Schlafkammern, wo das Bild hängt von Jesus, dem guten Hirten, mit den langen Haaren, der dort seine Schafe weidet. Aber lesen Sie einmal Offenbarung 1, da wird Ihnen Hören und Sehen vergehen. Das ist ein anderer Christus, der Ihnen da entgegenkommt. Wir sollten nicht solche Kunstwerke uns aufhängen, sondern wir sollten das Bild Jesu Christi aus dem Worte Gottes haben. Und wenn man sagt, wir glauben an Jesus und nicht an die Bibel, dann ist das absolute Torheit. Denn Jesus Christus ist das Wort Gottes, das personifizierte Wort Gottes. Lesen Sie doch einmal Hebräer 4, wo von dem Wort Gottes geredet ist, als von dem Kritiker unseres Wesens, wo davon die Rede ist, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Operationsmesser ist, das hineinfährt in unseren Naturbestand und Geist und Seele voneinander scheidet, so wie der Chirurg Mark und Bein mit seinem Stilett. Und dann heißt es auf einmal, wir sind alle offenbar vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Er ist das Wort Gottes. Und er hat das geschriebene Wort gegeben. Und das sagen wir dann immer wieder, oder die Theologen sagen es, und die frommen Leute reden es gerne nach, so wie sich Jesus Christus erniedrigt hat in Fleisch und Blut der Brüder und sogar den Leib der Sünde und des Todes angenommen hat, so habe sich Gottes Wort in Knechtsgestalt erniedrigt, und deshalb finden wir in diesem Wort zahllose Irrtümer, Mythen und Märchen. Und einer der Theologen hat gesagt, darauf kommt es auch gar nicht an, man kann aus allem Honig saugen wie eine Biene, selbst wenn das Märchen von Hänsel und Gretel in der Bibel stünde, könnte man noch einen Ertrag für den modernen Menschen herausholen, etwa sein Ausgesetztsein im dunklen Walde der Gegenwart und so weiter und so fort. Ja, Gottes Wort ist erniedrigt in Knechtsgestalt, das stimmt. Wir haben nicht mehr den Urtext, sondern nur Abschriften. Allerdings Abschriften, sonderlich Abschriften der alttestamentlichen Bücher, die in einer einmaligen Weise geschehen sind, so dass die Masoreten, die Überlieferer des Alten Testamentes, bei ihren Abschriften sogar die Buchstaben zählen mussten. Und die hatten noch keinen Computer. Und den mittlersten Buchstaben einer jeden Schrift. Und dass, wenn sie feststellten, dass die Buchstabensumme am Ende einer Schriftrolle nicht stimmte mit den Vorlagen, sie zählten also alle Alephs, alle Bets, alle Gimmels, alle Buchstaben, dass sie dann die Schriftrolle vernichten mussten und die mühselige Arbeit von mehreren Wochen oder Monaten neu beginnen mussten. Das ist nur ein Beispiel. Da hat man ja die Jesajas-Rollen in den Höhlen von Qumran entdeckt, ein arabischer Ziegenhirte, der einen Stein hineinwarf und da hat es gescheppert. Und als er hineinging, hat er Tonkrüge gefunden. Und in diesen Tonkrügen waren zum Beispiel 2 Jesajas-Rollen. Die Araber haben diese Rollen dann zerschnitten in allerlei Stücke, weil sie mehr Geld dafür bekamen. von den Archäologen und Schriftforschern, die das dann alles wieder zusammenkaufen mussten. Als man die Rollen dann zusammenfügte, und die eine Rolle finden Sie heute in Jerusalem im sogenannten Schrein des Buches, da ist ja die Kuppel einem solchen Tongefäß nachgebildet, da hat man entdeckt, dass diese Jesajas Handschrift, die über 1000 Jahre älter war als die bisher ältesten Handschriften, die wir hatten, fast ohne Unterschied zu diesen bisherigen Handschriften war. Es sind nur ganz wenige Stellen, die irgendwie den Inhalt ein wenig anders beleuchten. Und meistens waren es nur Kommata, das hebräische Waff, das mehr oder weniger hinzugefügt war. Ja, das Wort Gottes in Knechtsgestalt, das stimmt schon. Und dann redet man immer von den vielen, vielen Lesarten auch des Neuen Testamentes. Eine erschreckende Zahl. Und wenn Sie dann genauer hingucken, aber dafür müssen Sie halt Griechisch können, aber das darf ich Ihnen einmal sagen, dann sind die meisten dieser Lesarten nur orthografische Schreibfehler. Ja, so wie wir einmal mit Doppel-S schreiben oder einmal mit SZ. Nur ganz wenige Stellen, wodurch der Inhalt ein ganz klein wenig anders wiedergegeben wird. Ja, Wort Gottes ist geschrieben worden auf Pergament oder auf Papyrus und dann bei uns auf Papier und Tinte, ist hereingekommen, es wurde gedruckt und ich kann mir vorstellen, dass mancher, der eine Bibel druckte und der ungläubig ist, dann bei seiner Arbeit sogar geflucht hat, wenn etwas schief ging. Ich darf das einmal so ganz brutal sagen. Das Wort Gottes. Aber so wie sich Jesus erniedrigt hat in Fleisch und Blut der Brüder, aber ohne Sünde war, in ihm war keine Sünde, er tat keine Sünde und er erkannte keine Sünde. So ist dieses Wort Gottes, das uns geboten worden ist durch Menschen und das sich erniedrigt hat in Knechtsgestalt unserer Bücher, ohne Irrtum und vermittelt uns untrügliche Sicherheit. Ich möchte dazu ganz kurz einmal lesen, was uns Dr. Lukas geschrieben hat. Bin ja froh, dass im Neuen Testament jemand ist, der einen Titel hat. Wissen Sie, da glaubt man dann im Volke Gottes den Dingen viel mehr, wenn jemand ein Doktor oder Professor ist. Also, der geliebte Arzt Dr. Lukas. Kapitel 1 bis 3. Weil ja viele es unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen, die unter uns völlig geglaubt werden, abzufassen. So wie es uns die überliefert haben, welche von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, nämlich die Apostel. Eigentlich steht hier Augenzeugen und Schwerstarbeiter, Galeerensklaven. Hat es auch mir gut erschienen, der ich in allem von Anfang an genau nachgefolgt bin. Es dir, vortrefflichster Gottesfreund, Theophilus, der Reihe nach geordnet zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist. Ja, von oben an oder der Reihe nach, gleichsam wie ein historischer Schriftsteller, hat dieser Lukas sorgfältiges Quellenstudium getrieben und hat uns die Dinge getreulich überliefert, sodass wirklich untrügliche Sicherheit entstehen könnte. Ich möchte diesen Gedanken abschließen durch eine Bemerkung, die Pfarrer Rieniger getroffen hat zu Hebräer 1,1, wo da steht, er hat gesprochen in vergangenen Zeiten in den Propheten. Er hat dazu geschrieben, in seinem Urtextschlüssel, der vollendetste Ausdruck der Inspirationsvorstellung: Gott ist der alleinige Sprecher, der Prophet sein Organ. Gott redet durch den Propheten. Und dann hat er zu uns geredet in der Fülle der Zeiten durch einen, der Sohn ist und der uns auch das Wesen des Vaters in Person abgebildet hat und nicht mehr nur im Wort. Ich möchte einen letzten Gedanken ausführen und möchte sagen, der eigentliche Autor der Heiligen Schriften ist nun nicht Salomo, Moses, Jesajas, Hosea, Paulus, Petrus, Johannes oder wie sie alle heißen mögen. Der eigentliche Autor der Heiligen Schriften ist der Heilige Geist. Wir haben ja vorhin dieses Wort aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, miteinander gehört. Ich möchte es noch einmal lesen, 2. Petrus 1, Vers 19. Und also besitzen wir das prophetische Wort fester als jemals vorher, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe. Nun muss es weiter heißen, einer Veränderung der Interpunktion, indem ihr in euren Herzen zuerst dieses eine wisset, dass keine Weissagung der Schrift eigenmächtig ausgedeutet werden darf oder von eigener Auslegung ist. Und dann die Begründung dafür, dass wir nicht die Meister des Wortes sind, die die Dinge so zurechtbiegen dürfen, wie es uns schmeckt und wie es uns wohlgefällt und wie es in unsere gedanklichen Konzeptionen und Ideologien hineinpasst. Jetzt die Begründung, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht. Etwa so, dass der Verfasser einer heiligen Schrift sagte, ja, es wird wieder einmal Zeit, dass ich einen Artikel schreibe. Sondern heilige Männer Gottes redeten, angetrieben oder getragen und geführt vom Heiligen Geist, solange ihre Aufgabe der Darbietung der Offenbarung der Schriften dauerte. Nicht? Das war nicht beständig der Fall. Wenn sie dann irgendetwas anderes redeten, etwa in ihrer Familie, dann waren sie nicht immer vom Geist erleuchtet. Aber solange sie zu dieser einen Aufgabe von Gott abgesondert waren, standen sie in dieser Rolle. Und so dürfen wir mit Fug und Recht sagen, der eigentliche Verfasser, der eigentliche Autor der Heiligen Schriften ist der Heilige Geist. Der Gott, der geboten hat, du sollst kein falsches Zeugnis gegenüber deinem Nächsten. Meinen Sie, dieser Gott hat jemals ein falsches Zeugnis gegeben in seiner Offenbarung? Denn die Gebote, die er uns gegeben hat, sind ein Wesensspiegel Gottes. Er erfüllt sie wesenhaft und vollkommen selbst. Und er, der nicht lügen kann, er kann es nicht. Das ist eine Grenze seiner Allmacht. Er, der nicht lügen kann und der uns seine Verheißungen gegeben hat, weiß ganz genau, dass wir ihm voller Misstrauen gegenüberstehen, weil wir selbst Lügner sind. Uns selbst und andere belügen. Und deshalb ist er noch eine Stufe weiter herabgegangen und hat uns seine Verheißungen beschworen, indem er bei sich selbst und bei seinem heiligen Namen geschworen hat. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Und weil er der eigentliche Autor der Schriften ist, müssen Menschen dahinter zurücktreten. Und da können wir dann nicht mehr von einer paulinischen Theologie reden und von einer johannäischen Theologie, von der Theologie der Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, oder von einer petrinischen Theologie und die Bibel als eine Sammlung von theologischen Anschauungen verschiedener Menschen ansehen, sondern da sollten wir uns in einer heiligen Ehrfurcht verneigen vor der Offenbarung Gottes. Und auch in dieser Beziehung gilt es, was 1. Korinther 3 von dem Apostel Paulus geschrieben steht. 1. Korinther 3, Vers 4 bis 9. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht typisch menschlich? Wer ist denn Apollos und wer Paulus? Diener, Diakonen, durch welche ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Der Herr hat gegeben. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Ich füge hinzu, ein anderer hat Unkraut gejätet und so weiter und so fort. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der Pflanzende etwas, noch der Begießende, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eines. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen gemäß seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld. Seid ihr? Menschen müssen zurücktreten. Es ist der Heilige Geist, von dem Jesus gesagt hat, er werde die 12 Apostel in das Ganze der Wahrheit führen und in das Himmlische, weil er, Jesus, ihnen nur das Irdische sagen konnte und sie das Himmlische noch nicht tragen konnten. Und das Himmlische wurde dann offenbart von dem erhöhten Christus durch seine Apostel. Aber Jesus sagt in Johannes 16, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, er wird euch in das Ganze der Wahrheit hineinführen. Also auch die 12. Und da bleibt lediglich die Frage, ist es dem Heiligen Geist gelungen oder nicht? Ich glaube, es ist ihm gelungen. Allerdings hatte er dazu ein auserwähltes Rüstzeug. Paulus, der sich der Vollender des Wortes Gottes nennen darf und der die anderen mit hineingenommen hat in diese Volloffenbarung des Heiligen Geistes. Und weil das so ist, sollten wir Gott lieben aus ganzem Verständnis. Und das griechische Wort, das da gebraucht wird, Synesis, heißt eigentlich in der Profansprache der Griechen das Zusammenfließen. Das Zusammenfließen aller Quellen, aller Bäche, aller Flüsse und Ströme in das gewaltige Meer der Offenbarung. Das ganze Verständnis. Gott lieben aus ganzem Verständnis. Und dazu möge er uns doch die Schriften öffnen, so wie der Herr es bei den Emmaus-Jüngern getan hat, der ihnen die Schriften geöffnet hat, so dass sie hinterher sagen konnten, brannte nicht unser Herz in uns, als der Herr uns die Schriften öffnete. Das sollte auch auf unserem Weg so sein, dass wir diese Offenbarung der Schriften haben. Und er hat ihnen die Schriften geöffnet, im Gesetz und in den Schriften und in den Propheten. Ich habe von Natur aus einen kritischen Verstand. Auch in meinem Studium, das ich 6 Jahre vollzogen habe, der Theologie und der Pädagogik, Aber ich darf es zur Ehre Gottes sagen. Bis zum heutigen Tag glaube ich mit Paulus allem, was geschrieben steht. Im Gesetz und in den Schriften und in den Propheten und schon gar in den Evangelien und in den Apostelbriefen bis hin zur Offenbarung. Und ich durfte meinen Verstand immer wieder gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Jeremias 15, 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Yahweh, Gott der Heerscharen. Und auch für die Christen unserer Zeit gilt das Wort aus Jesajas 8, 20. Zurück zum Gesetz und zum Zeugnis. Also zurück zum Worte Gottes. Wenn sie nicht nach diesem Worte sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte.